Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Den Text zur Predigt finden wir heute im Psalm 119, die Verse 30 und 31. Psalm 119, 30 und 31. Ich habe mich entschlossen, treu zu sein. Ich habe mich entschieden, nach deinen Gesetzen zu leben. Ich halte fest an deinen Weisungen. Herr, lass mich nicht zum Spott werden.
Ihr Lieben, ich möchte diese Predigt jemandem widmen. Ich widme diese Predigt all jenen Jugendlichen, Frauen und Männern und Kindern, die fern ihrer Heimat in der Verbannung leben, im Exil sozusagen, und die sich dabei im Streit mit Hörnern befinden, seien sie groß oder klein. Euch ist diese Ansprache gewidmet und ich wünsche euch, kommt gut nach Hause. Fernab der Heimat, Südafrika ist weit weg von Europa und in Südafrika bei einer guten Universität durfte ich gerade ein Sprachexamen ableisten, 3 Stunden lang eine alte fremde Sprache aus dem Orient damals. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ausgelaugt man da nach 3 Stunden ist. Es ist so Nachmittag, ich komme heraus, ich befinde mich etwa gut 20 Meilen entfernt von einer der schönsten Buchten des Landes. Man spürt die Brise des Meeres, blauer Himmel, fantastisches Wetter. Jetzt braucht man Erholung. Und was macht man da, wenn man Erholung braucht? Ich bin zur theologischen Buchhandlung gegangen. Diese Buchhandlung befindet sich so im oberen Stockwerk eines alten Universitätsgebäudes. Man geht da also zuerst mal durch die großen Türen hindurch, die einen so richtig klein erscheinen lassen, angesichts des Wissens und der Macht, die sich hier versammelt hat. Man geht die Stufen hinauf, hinauf, hinauf und endlich kommt man dann an diese Tür, wo sich eine Buchhandlung dahinter verbarg. Und das war eigentlich ein früherer Trakt, in dem Unterricht war mit Gängen, mit Büros für Sekretärinnen. Und da hat man jetzt eine theologische Buchhandlung draus gemacht. Ich ging da hinein und Erholung begann. Ihr könnt euch schon vorstellen, ich liebe Bücher. Ach, und dann schaut man sich das so an und sieht das und blättert hier und danach und man verliert sich völlig, die Welt blendet sich aus. Und wie ich da durch die einzelnen Räume gehe, wieder auf den Gang, den nächsten Raum und so, und irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. An diesem wunderschönen Nachmittag. Ihr habt das sicherlich auch mal so, diese Gefühle. Ich habe gehört, Frauen haben das öfters als Männer. So unbestimmte Gefühle, Intuition nennen sie das. Die Intuition sagte mir, es ist etwas nicht in Ordnung. Irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Minuten, Stunden vergangen sind, Zeit spielt da keine Rolle mehr für mich, dachte ich, jetzt ist es Zeit, jetzt ist das Wetter auch ideal, um ein bisschen zu surfen. Also gehen wir nach Hause. Und da gehe ich so also aus dem Raum heraus in den Gang und merke plötzlich, es ist etwas finster hier. Ich gehe den Gang entlang weiter, komme in den Raum, wo die Kasse steht und der Ausgang ist. Das ist noch dunkler, weil da auch kein Fenster war. Und ich stelle fest, dass hier eigentlich niemand mehr ist. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Gefühl auch schon mal hattet dann. Dachte ich, gut. Okay, gehen wir einfach weiter, ich gehe zur Tür, drücke die Klinke und oh oh, zu. Hallo, niemand da, Tür geht nicht auf, ist zu. Was machen? Ich dachte, Moment. Wie viel Uhr ist es? Oh, die haben schon zugesperrt. Und ich bin noch drin. Ich gehe zum Fenster in den nächsten Raum, öffne das Fenster, schaue hinaus und sehe, wie buchstäblich das letzte Auto gerade den Parkplatz des Unigeländes verlässt. Alles Rufen und Schreien hat nichts mehr geholfen. Ich meine, Leute wohnen nicht dort, wo sie studieren, versteht ihr? Da war weit und breit niemand mehr da. Ich war alleine in diesem Gebäude. Ich schaute hinunter und stellte fest, da mag ich nicht runterspringen. Das ist so ein altes Gebäude, das sind etliche Meter. Nein, da kommt nicht den Fall. Was machen? Ja, mein Spritzzeug nicht dabei. Ja, wie soll denn das werden? Es lief mir heiß und kalt und wieder heiß und nochmal kalt den Rücken runter. Ich war eingesperrt und die nächste Öffnungszeit war am nächsten Morgen um 10 Uhr. Etwas irritiert gehe ich wieder zur Kasse, denke mir, was ist hier los? Dann schaue ich mir die Tür an und denke mir, das gibt's ja nicht. Wisst ihr, das sind keine solchen Türen, wie wir es heutzutage haben, wo man zusperrt, dann ist zu. Das war eine richtig schöne, alte Flügeltür. Wisst ihr, so eine Flügeltür, die so zwei Türen hat, die sich so gegeneinander ausspielen lassen. Und was ich noch gesehen habe, was mein Herz jubeln ließ, war, da oben gab es so zwei solche Dinger, die man da runterdrücken kann. Und da unten waren dann nochmal so zwei Bolzen, die könnte man hochziehen. Und wenn man das unten und da oben macht, dann müsste man eigentlich die Tür aufstoßen können. Gedacht, probiert. Stuhl hin, ganz hoch, jack, zack, super, und da unten, ja, und jetzt, kurzes Gebet, bitte lass die Tür aufgehen. Ich drücke ganz vorsichtig vor sich und, ja, frei, ha, fantastisch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie... Wow. Ein letzter Blick zurück und boom, kommt da diese Stimme. Liebe Kinder, von der Kindergeschichte, die jetzt die Leute am Bildschirm nicht mitbekommen haben, aber ich habe das Gefühl, das war so eine ähnliche Stimme wie damals. Die sagte mir, Martin, alle Bücher stehen dir frei zur Auswahl. Südafrika, Embargo-Zeit, das Jahr, in dem Nelson Mandela freigelassen worden ist, 1991. Hohe Preise, Bücher, die sich ein einfacher Student nicht leisten konnte. Frei zur Auswahl. Nimm eines mit. Niemand wird das merken. Es hat schon was für sich, wenn man fernab der Heimat ist. Es geschehen Dinge, auf die ist man einfach nicht vorbereitet. Die geschehen und dann muss man eine Entscheidung treffen. So war es bei ihm auch. Er war jung, 16, 17, 18 Jahre alt, mehr als 1000 Kilometer von zu Hause entfernt. Und er befand sich an einer der besten, wenn nicht die beste Uni der Welt. Könnt ihr euch vorstellen? Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, nennt sie mir einfach. Dort war er da. Er hatte den Eignungstest bestanden. Allein das war schon Grund zum Jubeln. Denn der Eignungstest verlangte, dass man interdisziplinär gut drauf war. Mental agil, neue Dinge lernen konnte, so im Schnippverfahren. Ein Student par excellence, nicht nur das. Er hatte auch die körperliche Prüfung bestanden. 1-0, voll tauglich, den brauchen wir. Und nicht nur das, er hatte ein Pedigree, eine Herkunft, die ließ sich zeigen. Ausweispapiere 1A, fantastisch. Dieser junge Mann war dazu praktisch bestimmt, einer der besten Studenten dieser Uni zu werden. Und dann ging er in die Mensa. Und stand vor einem Problem. All das, was es da in der Mensa gab, war nicht das, was du sonst aß. Was tun? Die Geschichte ist euch bekannt, ich sehe es an eurem Lächeln. Es ist die allererste Erzählung einer, wie ich meine, wahren Geschichte aus dem Buch Daniel. Daniel Kapitel 1. Es ist der Moment, wo Daniel an diese Uni kommt und von einem gönnerhaften König eine Karriere vorgelegt bekommt, alle Berge geebnet. Du musst dich nur darauf bewegen und du wirst zu einem der besten Weisheitslehrer des Landes. Es gab nur ein Hindernis, das Essen. Nun, dieser junge Mann war wirklich sehr jung, voller Energie, Tatkraft. Er hatte etwas mitgenommen aus Israel, das ihn innehalten ließ. Eine gute Tradition, würden manche Leute sagen. Eine gute Gewohnheit. Und Gewohnheiten bricht man nicht so einfach. Das kennen wir. Meine gute Gewohnheit hat, der tut sie auch in schwierigen Situationen, oder? Trotzdem musste er sich entscheiden. Der König hatte eine geniale Idee. Er wusste, dass er junge Leute brauchen kann. Irgendwie erinnert mich König Nebukadnezar II. An dieser Stelle ein bisschen an Gott. Denn er weiß genau, wen er will. Er möchte junge Leute haben. Er möchte sie ausbilden können. So Leute wie Samuel oder David waren. Oder Jeremia, Timotheus, Josef, nenne sie in der Bibel. Jung an Jahren, die man auch durchaus noch prägen kann. Leute, denen man was mitgeben kann. Voll Dynamik. Und er hat ihm einen der besten Aufseher an die Seite gestellt mit Namen Aschpenas, einer der höchstrangigen Eunuchen der damaligen Zeit. Und jetzt ließ er ihnen noch das Beste noch zugute kommen. Drei Zugänge hat sich Nebukadnezar ausgesucht, um diese jungen Menschen zu prägen. Ich kürze sie ab mit dem Akronym SIN. S-I-N. Studium, Identität, Nahrung. Beim Studium sollten sie laut Vers 4 die Sprache und Schrift der Chaldeer messen. Erlernen. Das Curriculum war rigoros. Ich meine, was haben die damals alles so gelernt? Na, ganz sicher mal die Sprachen. Akkadisch. Das kann man heute noch lernen. Wenn man da an der Uni in München zum Beispiel einen Akkadisch-Kurs belegt, dann raucht einem der Kopf die nächsten 2 Jahre. Das verspreche ich euch. Das ist eine Syllabenschrift mit Hunderten von Zeichen, die man alle lernen muss, damit man mal anfangen kann, überhaupt zu lesen. Lieben Hebräisch-Studenten hier am Seminar Bogenhofen, freut euch des Lebens. Dann war da noch die babylonische Wissenschaft, angefangen von der Mathematik. Damit können unsere Gymnasiasten hier am Seminar sich identifizieren. Auf einer Tafel fand man die Wurzel 2 bis auf die 6. Dezimalstelle genau ausgerechnet. Die Leute waren gut. Die waren so gut, dass sie alle Mondphasen von damals bis in die Zukunft berechnen konnten. Astronomie, da waren sie messerscharf. Und dann gab es natürlich auch noch zu lernen, ganz wichtig, um ein Weiser des Landes zu werden, die Astrologie, die Omenliteratur. Was mache ich, wenn ich eine Leber beschaue? Wie sieht das Ding aus? Was lese ich aus einer abnormalen Geburt? Was erkenne ich, wenn ich mir den Vogelflug betrachte? Das sind alles Dinge, die wir aus diesen Tontafeln der babylonischen und neubabylonischen Zeit kennen. Das musste Daniel studieren. Da kam er nicht dran vorbei. Es steht aber interessanterweise nicht drin, dass Daniel sich da geweigert hätte. Offensichtlich kann man Dinge studieren, die nicht zum eigenen Weltbild passen. Vielleicht auch, wenn man Biologe werden will, muss man wahrscheinlich sich auch mit Evolution beschäftigen. Für ein biblisches Weltbild sehr unpassend. Und trotzdem kann man es lernen und kann die richtigen Antworten hingeben, ohne dass man glaubt, dass das der Wahrheit entspricht. Geht das? Für Daniel anscheinend war das möglich. Doch, ein Studium prägt, liebe Freunde. Ich weiß, dass unsere Gymnasiasten, die im letzten Jahr sind, sich sicherlich überlegen, wo gehen sie jetzt hin? Was wollen sie studieren? Was wollen sie machen? Und dort an diesen Unis, da werden sie Professoren bekommen. Das sind weise Leute, die sind intelligent. Aber ich erinnere mich, in Graz bei einer Studentenversammlung junger Adventisten gehört zu haben, dass in fast jedem Fachbereich der Begriff der Evolution hindurchgekommen ist. Medizin, Biologie, sogar der Mathematiker, sollte man gar nicht glauben, hat gesagt, dass das im Unterricht auch dabei ist. Ihr werdet damit konfrontiert und die Frage ist, wie ihr damit umgeht. Frage ist, wie Daniel damit umging. Gewohnheit und Überzeugung spielen hier eine entscheidende Rolle. Dann war da natürlich noch die Identität, Akronym I von Sinn. Ihre Namen sollten geändert werden. Von Daniel und von, wie hießen die drei nochmal? Laut, bitte. Also ich höre hier vorne nichts. Wie heißen die? Also ich habe verstanden, Schadrach, Meshach, Abednego. Meistens sagen wir das. Schadrach, Meshach, Abednego. Und merken nicht, dass wir auf dieselbe Falle hereingefallen sind wie die Babylonier damals. Was heißt die Babylonier? Wie die meisten Juden. Nur nicht diese drei. Es ist interessant zu sehen, dass sie zwar diese Namen bekommen, die hier in Vers 7 stehen, aber dass im Buch Daniel der Daniel sehr vorsichtig ist, sie mit diesem Namen zu benennen. Die Namen tauchen dann auf, wenn andere Leute über sie reden. Wenn Daniel als Erzähler der Geschichte selber über sie redet, verwendet er diese Namen nicht. Er verwendet die Namen, die Bedeutung haben, nämlich Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Daniel, Gott richtet, Hanania, Gott ist gnädig, Mischael, wer ist wie Gott, und Asaja, Gott hilft. Und nicht Belshazzar, wie Daniel genannt worden ist, Bel schütze den König, oder Abednego, der Diener des Nabu, um es mit fremden Göttern zu identifizieren, was diese Leute sind. Seht ihr, Namen prägen, wie ihr euch rufen lasst, hat eine Entscheidung. Das bewirkt etwas im Herzen. Was ist deine Identität? Geht sie einher mit Gott? Oder orientiert sich die Identität an fremde Götter, fremde Ideen? Die dritte Idee, die Nebukadnezar hatte, war die Nahrung. Und nun auch noch das. Die Nahrung, die von des Königs Speise kam, Vers 8. Daniel weigert sich, in das babylonische Weltbild einzugreifen. Ich glaube, selbst wenn er es studiert hat, und er war gut, er war sehr gut. Etwas später lesen wir, sie waren exzellent in dem, was sie studieren mussten. Obwohl er sehr gut war, hat er nicht das babylonische Weltbild gekauft. Obwohl die Identität laut Pass verändert wurde, obwohl er sich einschreiben musste unter dem Namen Belshazzar. Daniel, wer ist das? Wie heißt du nochmal? Belshazzar. Hat er nicht vergessen, wer er wirklich war. Daniel, Gott richtet. Und obwohl die besten Speisen des Landes aufgetischt wurden, von denen der König überzeugt war, es gibt nichts Besseres, denn das war ja seine Speise, sagt er sich, aber Gott sieht das anders. Damit ist klar, dass Daniels Glaube nicht abstrakt ist. Sein Glaube und sein Leben gehören zusammen. Das ist nicht nur etwas, was sich im Geist abspielt, das muss sich auch zeigen im täglichen Leben, dass man das glaubt, was man glaubt. Natürlich ist das Leben einfacher, liebe Freunde, wenn die anderen essen, was ich esse. Natürlich ist es einfacher, wenn nur Orangensaft serviert wird. Dann kann ich natürlich auch ein Glas Orangensaft nehmen. Natürlich ist es einfacher, wenn die anderen die Kleider tragen, die ich auch trage, wenn sie das glauben, was ich glaube, wenn ihr Gott mein Gott ist. Aber was ist, wenn statt Wein plötzlich Wasser dasteht? Andersrum. Wenn statt Wasser plötzlich Wein dasteht. Was ist, wenn statt dem Gemüse plötzlich ein Speckknödel auftaucht? Was ist, wenn an einer Universität eine nette Dame dir ein Schweinsfilet zubereitet und Stunden dafür vorbereitet hat und du jetzt als der Student wie Daniel dastehst und dir die Speise vorgesetzt wird? Was ist, wenn es anders kommt, als du es erwartet hast? Plötzlich taucht eine Situation auf. Plötzlich ist sie da. Du hast es nicht vorhergesehen. Du hast es nicht so gewollt. Es hat sich so ergeben, wie ein Kollege manchmal zu mir gesagt hat. Und nun? Und nun ist eine Entscheidung gefragt. Daniel, willkommen in der säkularen Welt. So auch wir. Wir müssen das einfach zugeben, wir sind eine Minorität. Auch als Adventgemeinde sind wir eine Minorität. Und Minoritäten haben die Wahl, sich anzupassen. Was normalerweise Minoritäten in der fernen Gegend, im fernen Land, jenseits der Heimat gerne tun. Oder festzuhalten an Dinge, die dort eigentlich niemand so richtig tut oder versteht. Auch wir sind eine Minorität in dieser säkularen Gesellschaft hier, oder? Ist das nicht so? Schau dir doch einfach die Medien an. Zeitschriften, Internet, Film, Fernsehen, was du willst. Safe Sex bedeutet nicht eine sexuelle Beziehung innerhalb einer funktionierenden Ehe. Safe Sex bedeutet Kondome. Oder wenn du siehst, was dir vorgegaukelt wird auf dem Bildschirm, wann Sex möglich ist, dann wirst du feststellen, dass, ich so über den Daumen, 80% aller dieser Aktivitäten außerhalb des Rahmens stattfinden, den Gott in der Bibel so uns dargelegt hat. Wir befinden uns in einer säkularen, in einer weltlichen Gesellschaft. Das ist einfach so. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die geteilte Ethik vertritt. Hier so, aber dort so. Und das Denken kann auch mich erfassen. Ein Schüler mag sich über Schulregeln aufregen und dann in Prüfungen schwindeln. Jemand ist strikt und möchte auf gar keinen Fall lügen. Aber wenn es um den Lohnsteuerausgleich geht beim Finanzamt, dann darf man hier oder da mal eine Zahl ändern. Jemand vertritt einen Vegetarismus. Ganz klar, überall. Rechtfertigt vielleicht aber auch eine außereheliche Beziehung. Jemand ruft zu einem idealen Leben auf in der Gemeinde der Christen, aber verweigert einer bestimmten Person die Vergebung, die diese sucht. Was ist los? Ich könnte dieselben Beispiele rumdrehen und gerade andersrum erzählen und sie würden immer noch zutreffen. Wir haben eine babylonische Invasion dieses, soll man sagen, eines schizophrenen Denkens, eines pluralistischen Denkens, hier möglich, dort nicht. Daniel hätte genauso denken können. Wenn ihm die Speise vorgesetzt wird, sagt er hier, ich möchte mich nicht unrein machen. Deswegen will er nicht davon essen. Das ist sicher einer der Gründe, warum er sich entfernt hält von dieser Speise, weil er sagt, in Gottes Gesetz, im 3. Mose 11 mag er vielleicht gedacht haben, da steht, dass ich diese Dinge, die da aufgetischt werden, nicht essen soll. Ich halte mich an Gottes Gesetz. Aber er hätte tolle Argumente anbringen können, warum er sich nicht daran hätte halten müssen. Er hätte sagen können, diese albernen Regeln von rein und unrein, die gehen mich hier in der babylonischen Gesellschaft nichts an. Die babylonischen Gesundheitsexperten haben bewiesen, dass diese Speise besser ist. Oder er hätte sagen können, Schau doch mal, was Gott mit mir gemacht hat in der Vergangenheit. Wir sind hier ins Exil gekommen. Gott hat uns aufgegeben. Ja, wenn Gott uns aufgegeben hat, wieso soll ich noch an ihm festhalten? Daniel hat damals wahrscheinlich noch nicht gewusst, was er dann später hinschreibt in Vers 2. Der Herr gab Joachim in die Hand Nebukadnezars. Also der Herr hat Juda in die Hand Babylons gegeben. Das war wohl seine Überzeugung aus dem Rückblick heraus dann. Er hätte sagen können, wenn Gott mich verlässt, dann verlasse ich ihn. Er hätte sagen können, ist es Gott wirklich so wichtig, was ich esse? Come on, Gott ist doch viel größer. Ich muss doch den Einfluss auf meine Menschen, Mitmenschen hier wahren. Wenn ich nicht esse, dann sondere ich mich ab. Dann habe ich ja gar keine Chance mehr zu missionieren. Die hören ja mir überhaupt nicht mehr zu. Außerdem, was mache ich mit meinem Gönner Nebukadnezar? Ich würde ihn beleidigen. Er hat mich gerettet vor dem Tod. Er bietet mir alles an. Da muss man sich auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen, oder? Oder hätte sagen können, ich bin ja weit weg von zu Hause. Was ich hier tue, da sieht mich eh niemand. Das spielt keine Rolle. Komisch, dass man manchmal in der Ferne bereiter ist, Dinge zu tun, als zu Hause, wo einen die Leute kennen. Woran liegt das? Vielleicht hätte er sagen können, weißt du was, lieber Gott, ich mache ja eh fast alles schon. Für mich sind es nur 3%. In den 3%, da mache ich halt, wie ich es denke. Ach, er hätte so viele Sachen anführen können, um in dieser Gesellschaft sich anzupassen, ein bisschen babylonisch zu erscheinen und nicht so weltfremd, so ganz anders wie alle anderen zu sein. Genug Gründe. Aber es ist genau in der Konfrontation mit so einer pluralistischen Gesellschaft, wo es moralischen Mut braucht. Mut dazu, das zu tun, wovon man überzeugt ist. Wer treu ist im Kleinen, der ist auch treu im Größeren. Es braucht Helden. Helden wie Daniel. Eine Lebenseinstellung, die tatsächlich sich im Alltag widerspiegelt. 361 Grad Treue, so würde ich das nennen. Ganz klar auf Gottes Seite. Es braucht Helden, Helden, die, wenn es geht, und es geht, in jeder Phase ihres Lebens sich nach Gott ausrichten. Wir natürlich, auch in unserer Christengemeinde, sind auch beeindruckt von den Superstars. Keine Frage. Ein Star ist jemand, der bewundert wird. Und wir freuen uns, wenn ein Star zum Glauben übertritt, wenn er sich bekennt, wenn er sich vielleicht auch zu unserer Gemeinde bekennt. Das ist toll. Mag es ein Fußballstar sein, mag es ein Star in der Wirtschaft sein, ein hochrangiger Funktionär von irgendetwas. Solche Leute, die dann vielleicht durch Bibelstunden, durch persönlichen Kontakt sich entscheiden und sagen, in meinem Leben spielt der Glaube jetzt eine Rolle, die werden bewundert. Natürlich auch von uns und in gewisser Weise sogar zu Recht. Und doch glaube ich, dass es noch mehr gibt als nur Stars. Ich glaube, die Bibel ruft uns nicht dazu auf, ein Star zu sein, sondern ein echter und wahrer Held. Ein Held, der ist jemand, der vielleicht gar nicht in diese Sphären hingelangt, wo man manchmal nur hingelangt, wenn man gewisse Dinge auch etwas anders sieht, als wie sie in der Bibel stehen. Ich sage nicht, dass das notwendig ist, aber es kann sein. Sondern ein Held ist jemand, der in seinem Leben auch an gewissen Punkten schon Entscheidungen trifft und die mögen es verhindern, dass er gar nicht dort angelangt. Ein Held ist jemand, der nie am Sabbat, meines Erachtens zum Beispiel, das Gebot übertreten hat und da seine Dinge gemacht hat, die er alle wollte und Geld verdient und weiß was ich was. Und damit halt auch nie zum Star geworden ist. Helden sind gefragt, Menschen, die auch dann, wenn der Himmel einstürzt, wie er über Daniel eingestürzt ist, trotzdem nicht ihr klares moralisches Entscheidungsvermögen verlieren. Leute, die treu sind. Das sind nicht Leute, die hingehen und sagen, ja mal schauen, wie in Babylon die Sabbatheiligung aussieht. Ich werde schon irgendwie das schaffen. Oder sagen, ja mal gucken, wie ich im Geschäftlichen ehrlich sein kann. Ja, es wird schon irgendwie der Profit herausspringen. Mal schauen, was man so zu essen und trinken bekommt. Und dann essen und trinken. Es braucht Vorsätze, es braucht mehr von Daniels Sorte. Das ist klar. Was hat Daniel gemacht? Wie hat er seine Entscheidung getroffen? Er war kompromisslos. Er war 361 Grad treu. Aber trotzdem schlägt er einen Kompromiss vor. Nun, bei seiner ersten Entscheidung, da hat es nicht so gut funktioniert. Also zu Aschpenas ging und ihm gesagt hat, weißt du, wir würden uns unrein machen. Da war zwar Aschpenas Herz diesem jungen Mann zugeneigt, da musste auch eine gewisse Sympathie da gehabt haben für den Daniel. Vielleicht hatte Daniel auch eine gewisse Ausstrahlung, aber es hat nicht gereicht. Selbst dass Gott ihm das Herz zugeneigt hat, Aschpenas Herz dem Daniel, hat nicht gereicht. Er fürchtete sich um sein Leben. Aber Daniel gibt nicht auf. Er hätte jetzt schockiert sein können. Oh nein, es geht nicht, ich muss doch. Er hätte Panik schieben können. Nein, in seiner eigenen Kompromisslosigkeit überlegt er sich einen Weg, der wie ein Kompromiss aussieht und schlägt dem direkt Vorgesetzten eine 10-Tages-Prüfung vor. Was kann man da schon verlieren? Ich finde Daniel hier genial. Er findet einen Weg, wo er sich selbst treu sein kann und wo der andere sein Gesicht nicht verliert. Wo er einmal ausprobieren kann, wie ist denn das, wenn man das so sieht wie dieser junge Daniel. Und ich finde, es braucht auch bei uns diese Kreativität, diese Überlegung, diese Möglichkeit, auch Wege zu finden, dass andere sich einmal auf das einlassen können, was wir glauben oder was wir tun wollen als Christen, als Adventisten. Daniel hatte also diese Idee, diese 10 Tage nur vegetarisch sich zu ernähren, sozusagen ein vegetarisches Experiment. Da ist ja nichts zu verlieren, wird sich der direkte Kämmerer über ihm gedacht haben. Außerdem, wo soll man denn hin mit des Königs Fleisch und Speise und Wein? Das kann ich ja nicht zurückschicken, ne? Also da war schon auch was dabei für den Kämmerer. Und er gibt ihm diese 10 Tage Zeit. Und dann sagt die Bibel hier in Vers 13 und folgende, dass es gelingt. Vers 15, sie sahen schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute. Wörtlich steht da, sie waren fett an Fleisch. So ein kleiner ironischer Gedanke. Ne? Sie essen nur Gemüse und Wasser und werden dann fett an Fleisch. Natürlich, in 10 Tagen kann ich mir nicht vorstellen, dass es ohne Gottes Hilfe diesen Unterschied ausmacht. Gott hat das belohnt. Gott freut sich über Menschen, die treu sind. Ganz offensichtlich. Und er hilft ihnen. Und dann ergeben sich 3 Resultate daraus. Ich finde, diese 3 Resultate sind es wert, immer bedacht zu werden, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Ein kurzfristiges, ein mittelfristiges und ein langfristiges Resultat. Das kurzfristige Resultat war, hier sehen wir es, es hat funktioniert, es hat geklappt. Er bekommt 3 Jahre lang die Nahrung, die er sich wünscht. Das ist doch super. Besser konnte es nicht laufen. Dann gab es ein mittelfristiges Resultat. Vers 17, und diesen vier jungen Leuten, die treu geblieben sind, gab Gott Einsicht und Verstand in jede Art von Schrift und Weisheit, also auch Einsicht und Verstand in die akkadische Schrift, in die aramäische Schrift, die sie da alles lernen mussten. Und Daniel bekommt noch einen extra Bonus. Vielleicht deshalb, weil er es war, der sich laut Vers 8 in seinem Herzen vorgenommen hat, treu zu bleiben. Er bekommt den Bonus, dass er auch sich auf Gesichte und Träume versteht. Was etwas ist, was bei den babylonischen Mantikern, bei diesen Zauberern und Magiern und Wahrsagern ganz hoch im Kurs steht. Man muss sich auskennen mit diesen Dingen. Daniel kannte sich sehr gut aus, weil Gott es ihm gab. Ein Bonus. Es erinnert an Josef, ein anderer Jugendlicher, der auch in der Fremde, ein bisschen anders war es bei ihm, da ging es richtig bergab, trotzdem treu geblieben ist und Gott hat ihn benutzt. Treue zahlt sich aus, Treue zu Gott lohnt sich. Und dann kommt das langfristige Resultat, ein Resultat, das Daniel genauso wie das mittelfristige nicht abschätzen konnte. Das ist das, was hier passiert. Daniel konnte natürlich nicht wissen, dass seine drei Freunde und er außerordentlich gesegnet werden würden. Daniel konnte nicht wissen, dass er plötzlich ein Traum- und Visionendeuter sein würde. Daniel konnte auch nicht wissen, dass einige Jahre später ein anderer Prophet, Hesekiel, in sein Buch Daniels Namen einsetzt, neben solchen großartigen Glaubensmännern wie Hiob und Noah. Um diesen jungen Daniel als Beispiel hinzustellen für eine gerechte Person Gottes. Für diesen Daniel wäre ein Baum gepflanzt worden in Yad Vashem, ein Baum für den Gerechten, wenn er nicht eh schon Jude wäre. Hesekiel schreibt von Noah, Hiob und Daniel. So jung, ist das möglich, mit 18 bereits bekannt zu werden als ein gerechter Mann, eine gerechte Frau? Daniel konnte noch weniger wissen, dass im 19. Jahrhundert das, was er hier schreiben würde, eine Bewegung, eine Erweckung in der Welt auslösen würde, die bis heute die ganze Welt umspannt. Stellt euch das vor. Hätte Daniel damals von der Speise gegessen, frage ich mich gerade, wäre das alles passiert? Hätten wir dann dieses Buch Daniel bekommen? Hätten wir dieses Buch vielleicht als Adventgemeinde studiert im 19., 20., 21. Jahrhundert? Würden wir daraus das finden, wie wir es heute verstehen? Hat Daniel das alles gewusst, als er da vor der Speise des Königs stand? Sicherlich nicht, oder? Wir wissen einfach nicht, was unsere Entscheidungen bewirken. Wir wissen es nicht. Was Gott aus Treue machen kann, wissen wir nicht. Es sei denn, wir schauen in der Bibel nach und stellen fest, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Wie wäre das, wenn wir es heute ausprobieren? Weiterhin treu bleiben, auch in geringen Dingen. Was würde geschehen? Der entscheidende Moment ist dort, wo Daniel sich in seinem Herzen vornahm, Vers 8, etwas nicht zu machen. Welchen Entschluss würdest du heute gerne fassen? Ich bin mir sicher, wenn du der Predigt, der Ansprache zugehört hast, dann bewegt sich auch in deinem Herz etwas. Vielleicht denkst du an Situationen, wo man etwas hätte machen können oder anders machen können. Oder vielleicht willst du einfach nur sagen, eigentlich möchte ich schon treu sein. Ich möchte nicht nachgeben, irgendetwas, was nur die Gesellschaft fordert, aber nicht Gott möchte. Welchen Entschluss willst du heute fassen? In deinem Herzen, dort beginnt es. Dort werden Gewohnheiten geboren, die sich im ganzen Leben durchziehen. In Daniel 6 ist es dann so in diesem Kapitel, dass Daniel gar nicht mehr lange nachdenken muss, wenn es um sein eigenes Leben geht, welche Entscheidung er zu treffen hat. Auch dort bleibt er Gott treu und der Bibelbericht sagt einfach, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Der Aufruf des Daniels an uns heute ist ganz klar. Er sagt, bleib Gott treu, aus Gewohnheit. Und schau, was Gott daraus machen kann. Gott lässt sich nicht lumpen. Treue zu Gott lohnt sich. Und auch wenn wir es kurzfristig vielleicht nicht merken sollten, selbst wenn wir es mittelfristig nicht bemerken, langfristig, ewig langfristig, macht es sich bezahlt, würde man sagen. Ich wünsche euch, dass ihr gut nach Hause kommt. Amen. Unser guter, treuer Gott im Himmel, du stehst treu zu uns. Deine Treue hat dich, Herr Jesus Christus, bis auf diesen Planeten geführt, bis ans Kreuz, bis ins Grab. Und du lässt nicht davon ab, uns treu zu sein. So gib uns in unser Herz in den entscheidenden Momenten genau auch diese Treue, die du hattest. Hilf uns, dass wir in den Entscheidungen des Lebens sie so treffen können, dass du Freude damit hast. Sei es in der Schule, im Studium, im Beruf, zu Hause, in der Familie, in der Fremde, wo immer. Tag für Tag kommen Situationen auf uns zu, die wir nicht vorher bedenken konnten. Entscheidungen gilt es zu treffen. Lass sie uns in deinem Sinne treffen. Ich bitte dich, Herr, dass wir durch solche Entscheidungen dann auch dich sehen können. Denn am Ende wirst du kommen, Herr, und uns zu dir nehmen. Und dann lohnt es sich, wenn man weiß, dass man vielleicht auch aus einem Buchladen gehen kann und dich immer noch, dir immer noch ins Auge sehen darf. Mögen wir nach unseren Entscheidungen dir immer noch ins Auge sehen können. Darum bitten wir dich, dass du uns dazu hilfst. Amen.